Hallo und herzlich willkommen.
Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Da sind wir wieder zum Thema Pflegebegutachtung.
Wie funktioniert es? Teil 4.
Heute geht es um die kognitiven und die psychischen Einschränkungen bzw. Erkrankungen.
Ja, wir hatten im letzten Teil angefangen, uns das Modul 1 anzugucken. Es gibt ja 6 Module, die wir uns angucken. Jetzt, in dieser Folge, geht es um Modul 2 und 3. Warum? Kommen wir gleich noch zu, aber wir müssen beide Module in einer Folge abhandeln. Ja, warum? Was ist los?
Genau. Also Modul 2 und 3 werden zwar separat abgefragt, aber hier ist die Besonderheit, je nachdem, bei welchem Modul die höhere Punktzahl ist, wird das zur Bewertung reingenommen.
Ja, genau. Es ist nämlich so, wir hatten das beim letzten Mal schon erzählt, Modul 1 hat von diesen 100% der gewichteten Punkte einen Anteil von 10%. Und wir haben eben Modul 2 oder 3 hat einen Anteil von 15%, je nachdem, wo eben dann der umgerechnete, höhere gewichtete Punktwert, das muss keiner verstehen, warum, ist es so.
Dann, über Sinn oder Unsinn diskutieren wir hier
nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir klären nur darüber auf, wie es funktioniert. Genau. 15% Anteil.
Und hier ist die Besonderheit, hier ist es egal, ob man dazu motorisch fähig ist. Also hier geht es wirklich um die kognitiven Einschränkungen, die bestimmte Handlungen, wo personeller Hilfebedarf ist, Anleitung notwendig ist, Aufpassen notwendig ist. Und da gehen wir aber auf bei den einzelnen Modulen drauf ein.
Ja, die Kriterien sind bei Modul 2, da geht es eben um die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, sind eben die grundsätzliche Frage, ob diese Fähigkeit eben vorhanden oder unbeeinträchtigt ist, ob sie größtenteils im geringen Maße oder nicht mehr vorhanden ist. Und es zielt eben auf die, so wie es auch heißt, auf diese kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten. Als Beispiel eben Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld. Ist die Person also in der Lage, wenn ich ans Bett herantrete, und ich die Person eigentlich seit 20 Jahren kenne und die mich anguckt, kann die das eigentlich? Ja. Weiß die, wer ich bin?
Ja. Also das
oder
ist ganz
aus
typisch,
dem Moment Erinnerungshilfen?
Ja, ganz typisch bei Demenzerkrankungen oder Alzheimererkrankungen, wo dann die nahen Angehörigen auch nicht mehr erkannt werden.
Ja, das ist ein entscheidendes Kriterium, Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld. Also es meint jetzt nicht den Arzt, den man alle halbe Jahre mal sieht, sondern wirklich aus dem, sag ich mal, Familien- und Freundeskreis kann diese Person erkennen und weiß, wer diese sind.
Genau. Der nächste Punkt ist die örtliche Orientierung. Hat die Person, ob es zu Hause ist oder insgesamt, also in dieser gewohnten Umgebung, wo die Person sich aufhält, kann die Person sich da noch orientieren? Das ist auch ganz typisch, statt ins Bad dann irgendwie in die Küche zu gehen und so weiter, auch im eigenen Haushalt dann orientierungslos zu sein. Da wird die Bewertung durchgeführt.
Ja, oder auch eben außerhalb des Haushaltes. Es gibt so ein paar Erkrankungen, auch bei jungen Menschen habe ich das schon erlebt, die eben sich in der Wohnung zurechtgefunden haben, aber so wie sie eben das Haus oder die Wohnung verlassen haben, nach 15 Metern nicht mehr wussten, wo sie sind.
Ja.
Auch das zählt dazu und in diesem Zusammenhang eben auch die zeitliche Orientierung. Weiß die Person, welche Jahreszeit wir haben, welche Uhrzeit wir haben und
wozu ist das wichtig? Also vielleicht auch mal da ein Background.
Darf ich dazu ein Beispiel geben?
Ja, gerne.
Ich habe das nämlich selber in einer eigenen Familie erlebt, dass die Schwiegeroma nämlich am Tag der Begutachtung war so Wetter wie jetzt Frühling und war schön sonnig draußen und der Gutachter fragte sie eben, wie sie denn so draußen das Wetter findet und sie sagte dann, ja, das ist ja schön kalt. Und dann sagte er, na ja, es ist ja so Frühling, ne? Und sie guckt ihn an und sagte, nee, so Winter. Mhm. Und dann hat er sie gefragt, naja, und darauf wollte ich hinaus eben, warum ist das wichtig? Und was ziehen Sie da an?
Genau, was ziehen die an?
Und das ist eben das Kriterium. Also das zielt eben darauf ab, diese jahreszeitliche Einschätzung, diese Uhrzeit, ob man tags oder nachts, gedrehter Tag-Nacht-Rhythmus gibt es ja auch. Aber eben auch Jahreszeit. Läuft jemand im Winter bei Minusgraden mit einem T-Shirt draußen rum, weil er nicht erkennen kann, ja, dass es die falsche Jahreszeit ist.
Oder auch, wenn ich keine zeitliche Orientierung habe, habe ich auch Probleme, wenn ich regelmäßig Medikamente einnehmen muss, dass ich die zu einem falschen Zeitpunkt einnehme, zu viel einnehme und so weiter. Ja. Also daher ist die zeitliche Orientierung sehr, sehr, sehr wichtig.
Genau. Sehr wichtig.
Nach der zeitlichen Orientierung kommt Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen. An kurz- oder auch länger zurückliegende Ereignisse. Das kann sein, vorgestern war eine Geburtstagsfeier, wo ich mitgesessen habe, heute aber keine Erinnerung daran habe. Das ist damit gemeint.
Wir haben Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen. Also ist die Person fähig, einen gewohnten Tagesablauf zum Beispiel aufrechtzuerhalten, also ins Badezimmer zu gehen und im Badezimmer zu wissen, jetzt putze ich mir die Zähne, danach geht's meinetwegen duschen, baden, waschen, was auch immer. Weiß die Person, in welcher Abfolge sie das machen muss, ja, und führt sie es auch tatsächlich durch. So ganz klassisch ist, da wird der Waschlappen in die Hand genommen und der Waschlappen angeguckt und dann wird überlegt, was mache ich jetzt damit?
Ja, also so. Das ist vielleicht für uns ganz, ganz lapidar, aber es ist Tatsache so, auch wenn man sich 60 Jahre die Zähne geputzt hat, manchmal stehen Menschen da, Zahnbürste, Zahnpasta und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen.
Ja.
Das ist hier gemeint. Dann geht's auch weiter, Treffen von Entscheidungen im Alltag und Fähigkeit, folgerichtige und geeignete Entscheidungen im Alltag zu treffen. Da geht's auch um ganz banale Sachen. Habe ich Hunger? Esse ich was? Also das sind ganz banale Entscheidungen und ist die Person dazu in der Lage oder nicht?
Ja. In dem Zusammenhang der nächste Punkt, Verstehen von Sachverhalten und Informationen. Also ist das, kann die Person einem Gespräch folgen? Kann die Person der Gegebenheit folgen? Kann sie verstehen, wenn ich sage, gib mir mal, was ich was, das Glas Wasser? Oder möchtest du was trinken? Und die Person weiß überhaupt nicht, was meine ich denn eigentlich damit? Ja. Also jeder, der jemanden zu Hause pflegt, der an Demenz erkrankt ist oder einer demenziellen Erkrankung, weiß, wovon wir reden. Das Verstehen von ganz normalen Aufforderungen, von Informationen, die man der Person gibt oder auch eben, ja,
Nachrichten zu verstehen. Ja, Mensch, das steht doch vor dir. Greif doch endlich genau mal dahin. Weil die Person sieht das vielleicht gar nicht. Also diese Geschichten, was auch zu ganz großen Spannungen dann auch führen kann, das ist damit gemeint.
Ja.
Erkennen von Risiken und Gefahren, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das trifft sowohl bei Kindern als auch bei kognitiv eingeschränkten Erwachsenen zu. Ganz typisch ist, wenn ich zum Beispiel Herd anmache und da die Gefahr läuft, dass da entsprechend Feuer entsteht. Oder auch ganz oft vorgekommen, dass die Badewanne dann überläuft, weil ich wollte baden, habe das Badewasser eingelassen, habe es aber danach vergessen. Solche Geschichten sind damit gemeint.
Ja, Mitteilen von elementaren Bedürfnissen.
Was ist das, elementare Bedürfnisse? Ja. Ich möchte auf Toilette. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Mir ist kalt. Solche Sachen sind elementare Bedürfnisse und gehören mit in die Bewertung rein.
Ja, kann die Person das tatsächlich mitteilen? Oder auch nicht. Es gibt da einige Assessment-Instrumente, die man nutzen kann, um zum Beispiel auch Schmerzen herauszufinden.
Ja.
Das sind so Sachen, kann die Person es oder kann sie es nicht?
Der nächste Punkt, Verstehen von Aufforderungen. Also sprich, ähnlich, ich sag, guck, da steht das Essen, isst jetzt, versteht die Person das oder braucht es dann intensivere Anleitung, wenn nicht sogar das Darreichen der Nahrung?
Und wir haben zum Schluss zu Modul 2 Beteiligen an einem Gespräch. Man liest sehr häufig in den Gutachten, ganz am Anfang, die Person, weiß ich was, hat die Tür selber geöffnet oder nicht geöffnet, wurde in Tageskleidung angetroffen und kann dem Gespräch folgen oder auch nicht folgen. Das ist so ein ganz entscheidender Satz, der eigentlich in jedem Gutachten am Anfang in der gutachterlichen Befunderhebung drinsteht, ob die Person dem Gespräch folgen kann, weil wenn da drin steht, die Person kann dem Gespräch folgen, wird es hier keine Punkte geben.
Und da ist es halt, gerade bei demenzerkrankten Menschen gibt es so eine Zeitschiene 20 bis 25 Minuten. Da können die Menschen so eine heile Welt vorspielen. Und ist mir selber auch passiert in der Beratung, wo ich dann dachte, wo sind denn die kognitiven Einschränkungen? Und ab Minute, also das ist wirklich wie so ein Zeitschaltuhr, ab Minute 25 geht dann die Geschichte wieder von vorne los. Und würde ich da den ganzen Tag sitzen, würde ich alle 25 Minuten dann die gleiche Geschichte hören. Deswegen ist es wichtig, dass eine Begutachtung dann eventuell länger dauert als 25 Minuten. Und man kann bestimmte Fragen anders stellen mit dem gleichen Inhalt. Und dann merkt man auch, ob die Person das dem Gespräch gefolgt ist oder nicht.
Ja, das waren also Modul 2, die kognitiven Fähigkeiten. Und da entweder Modul 2 oder 3 gewertet wird, müssen wir uns jetzt eben auch Modul 3 angucken. Da geht es nämlich um die Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen. Also wie zeigt sich aus einer kognitiven Einschränkung ein Verhalten heraus oder aus einer psychischen Erkrankung?
Da auch vielleicht so ein kleiner Rückblick. Früher war das so, dass die psychisch erkrankten Menschen gar nicht berücksichtigt wurden in der Pflegebegutachtung, aber es trotzdem ja zu ganz, ganz großen Einschränkungen kommen kann. Kommen wir gleich zu. Und deswegen wurde dann mit Modul 3 das auch geschaffen, dass diese Einschränkungen mit Berücksichtigung finden.
Ja, das sorgt natürlich auch dafür, das darf man eben nicht vergessen, es wurde ja versucht, mit der Reform ein Gleichgewicht herzustellen zwischen psychischen Erkrankungen, kognitiven Einschränkungen und somatischen, also körperlichen Erkrankungen. Es sorgt aber regelmäßig dafür, wenn wir zum Beispiel Leute haben mit COPD oder so, die eben auch eine hohe körperliche Einschränkung haben durch eben die Minderversorgung mit Sauerstoff. Mhm. Die sind meistens kognitiv nicht eingeschränkt und haben auch keine psychische Erkrankung, wenngleich aus der Erkrankung meistens eine Depression irgendwann entwickelt, dass die eben einen Pflegegrad 2 kriegen, obwohl sie einen extrem hohen Pflegebedarf haben, weil sie Modul 2 oder 3 keine Punkte kriegen.
Genau.
Ja. Also das Gleichgewicht.
Ich finde jetzt, die körperlich Eingeschränkten sind benachteiligt, ja, was vorher umgekehrt war.
Ja.
Hier ist die Besonderheit, dass nicht nach der Selbstständigkeit, sondern nach der Häufigkeit des Unterstützungsbedarfs. Also es geht immer um die personelle Unterstützung. Es geht nicht um den Zustand, dass gewisse Sachen vorhanden sind, sondern muss aufgrund dieser Einschränkung personeller Unterstützungsbedarf stattfinden. Und da ist eine Skala von nie oder selten, selten, häufig bis zu täglich. Und anhand dieser Bewertung werden dann die Punkte vergeben. Beim ersten Punkt ist die motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeit.
Wir sollten vielleicht noch, ich möchte das noch explizit erwähnen. Bei Modul 2 und 3 wird, also ist ja ein sehr häufiges Streitthema. Mhm. Also auch ein sehr häufiger Klagegrund und Widerspruchsgrund, weil eben viele diese Inhalte falsch interpretieren. Und da mal gesagt, entscheidend, damit Sachen gewertet werden, egal ob es um die Häufigkeit geht oder ob diese Fähigkeit vorhanden ist oder nicht, es ist immer Grundvoraussetzung, dass etwas gewertet wird, dass ein personeller Unterstützungsbedarf notwendig ist. Das heißt, eine weitere Person muss intervenieren und die Person unterstützen. Egal, ob das jetzt durch Zeitgeben ist, ob das durch Orientierungshilfen ist. Oder jetzt kommen wir eben zu diesen Punkten. Und deswegen wollte ich darauf explizit hinaus, weil bei diesen psychischen Erkrankungen wird sehr häufig gestritten, man sieht es nicht. Ja. Man muss quasi nach den ärztlichen Diagnosen gehen. Die Gutachterinnen und Gutachter gucken sehr genau, und so ist das auch in den Richtlinien vorgegeben, gibt es Medikamente? Gab es Medikamente? Gibt es Therapien? Gab es Therapien, die einen Hinweis darauf geben, ob eine Diagnose tatsächlich bestanden hat oder besteht? Mhm. Und gucken dann sehr genau auch, welcher personelle Unterstützungsbedarf muss dann tatsächlich gegeben werden? Und nur dann wird etwas anerkannt. Wenn ich sage, da kommen wir noch nachher zu, ich habe dieses oder jenes, dann wird gefragt, naja,
Was passiert dann? Wer muss intervenieren?
Naja, dann bleibe ich halt liegen oder sowas. Dann hat man keinen personellen Unterstützungsbedarf und dann wird es nicht gewertet.
Ja.
Das mal vorneweg.
Ja. Gerade hier, da habe ich einige Items, wo ich dann sage, naja, ich würde da auch da Punkte bekommen. Genau, also der erste Punkt ist motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten. Was ist das? Dieses rastlose, ständig umherirren von Zimmer zu Zimmer oder kennst halt aus Pflegeeinrichtungen, wo dann der ellenlange Flur hoch und runter, also was die teilweise an Kilometern hinter sich legen. Und das ist gemeint. Aber auch hier muss die Person beruhigt werden? Muss die Person, also wenn der nur hin und her läuft, ist das kein Hilfebedarf? Sondern erst, wenn ich personell intervenieren muss, ist da entsprechend ein Hilfebedarf zu berücksichtigen.
Ja, genauso sieht es bei dem nächsten Punkt aus, nächtliche Unruhe. Und das ist ein Punkt, da wird es gibt noch zwei andere Punkte, zu denen kommen wir noch, aber das ist ein Punkt auch, wo immer gestritten wird, ja. Nächtliche Unruhe. Nächtliche Unruhe meint tatsächlich, dass diese Person nicht Einschlafstörung hat und nachts mal wach wird und kurz, man geht dann hin und sagt, hier, schlaf mal weiter und die Person schläft weiter, sondern nächtliche Unruhe meint, wirklich nachts nicht zur Ruhe zu bringen, aus dem Bett andauernd aufstehend, nachts quasi Verhaltensauffälligkeiten zeigt, die dafür sorgt, dass ich am Bett sitzen bleiben muss, genau. Dass ich die Person immer wieder ins Bett bringen muss. Dann steht die Person wieder auf, dann nimmt sie die Bettdecke weg, dann läuft sie in die Küche, dann bringe ich sie wieder ins Bett. Also ich muss tatsächlich aktiv dafür sorgen, dass die Person im Bett bleibt. Zu der nächtlichen Unruhe können aber in dem Zusammenhang auch, das wird sehr häufig vergessen, hängt mit einem anderen Punkt zusammen, Panikattacken. Es gibt ganz viele Menschen, die haben nächtliche Panikattacken. Und es ist ja so ein Modewort geworden, Panikattacken. Jeder hat ja heute Panikattacken. Panikattacke aber meint wirklich, diese Person muss durch eine andere Person beruhigt werden. Und das zielt ja nicht auf einmal am Tag ab, einmal im Monat ab, sondern mindestens, ja, häufig in einer 2-Wochen-Frist muss das häufiger vorkommen. Nicht einmal im Monat, nicht einmal im Vierteljahr, nicht einmal im Halbjahr, sondern regelmäßig. Und dann muss ich als Person intervenieren. Das muss ich mal ganz explizit dazu sagen.
Genau, weil, wie du schon sagst, da diskutieren wir immer. Also nicht, dass ich den die ganze Nacht wach liege. Ganz typisch ist auch, wenn Tag-Nacht-Rhythmus dann gestört ist. Aber auch da, ich kann nachts sozusagen wach liegen und tagsüber schlafen. Wenn ich keine personelle Unterstützung diesbezüglich brauche, ist hier auch kein Hilfebedarf zu berücksichtigen.
Ja.
Der nächste Punkt ist selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten. Das hat man bei bestimmten psychischen Erkrankungen auch, ich kenne das aus der Kinderpflege, wo aufgrund von Hospitalismus die Kinder zum Beispiel sich ständig den Kopf gegen die Wand hauen. Es gibt Menschen, die sich ritzen. Und wenn der Mensch sich selber verletzt und da personell eingegriffen werden muss, kann hier Punkt bewertet werden.
Ja. Oder eben auch zum Beispiel das Rasierwasser trinkt. Solche Sachen. Spiritus.
Ja, also hatten wir im Krankenhaus ständig, wenn wir Menschen zum Entzug hatten, dass wir dann die Händedesinfektion verstecken mussten, weil die das getrunken haben und sich da extrem auch geschadet haben.
Ja. Zählt mit dazu.
Ja.
Wir haben Beschädigen von Gegenständen. Das ist das, was du vorhin auch so schön meintest, mit diesem Kopf an die Wand hauen oder eben Sachen durch die Gegend schmeißen.
Das hat man leider bei Jugendlichen dann öfter.
Ja.
Dass die, gerade wenn dann psychische Erkrankungen vorhanden sind, gepaart mit der Pubertät, dann, also was da teilweise zu Hause auch kaputt gemacht wird, Türen eingeschlagen und so weiter und so fort.
Ja.
Psychisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen.
Abwehrhaltung.
Abwehrhaltung nicht. Hier geht es wirklich, wenn ich dich zum Beispiel schlage.
Das meine ich ja. Also wenn ich komme zu dir an und du haust mir alles aus der Hand.
Genau, weil Abwehrhaltung
kommt, noch extra kommt Punkt,
separat, genau. Also wenn ich dann aggressiv gegenüber anderen bin. Das heißt ja auch immer, wenn ich mir und anderen nicht schade, greift keiner ein. Also ich muss sozusagen anderen Schaden verursachen, um dass da entsprechend das Berücksichtigung findet. Ja.
Ja, genau das Gleiche gilt auch für die verbale Aggression. Die zählt auch dazu. Dieses, wenn also ich andere Leute beschimpfe, und dauerhaft beschimpfe. Und auch da ist es jetzt die Frage, also ich bleib dann ja nicht daneben stehen und sag, du beschimpfst mich ja weiter, sondern es geht eben auch darum, die Person eben zu beruhigen, von dem Thema wegzukriegen. Nur dann kann es tatsächlich gewertet werden.
Also dazu passt auch andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten. Das hat man ja auch bei bestimmten Erkrankungen, wo die dann schreien. Also ich habe ein Kind, das schreit permanent. Gerade wenn ich zum Hausbesuch komme, bis die 3, 4, 5 Minuten um sind, das ist ein Gekreische, bis sie sich dann beruhigt. Und das ist dann hier entsprechend gemeint.
Ja. Und da kommen wir dann eben, was du gerade sagtest, zu dieser Abwehr pflegerischer und anderer unterstützender Maßnahmen. Das heißt, wenn, also ich habe das mehrfach erlebt, gerade in der häuslichen Pflege, dass man da eben morgens ankam und die Körperpflege durchführen wollte und derjenige hat einem, was ich was, die Schüssel aus der Hand geschlagen oder den Waschlappen durch die Gegend gepfeffert. Ein beschimpft, man soll rausgehen und man Tabletten will nicht und Tabletten ausspucken und also nichts, was man sich nicht vorstellen kann. Und da ist es eben auch wieder entscheidend, ich muss halt intervenieren und versuchen, die Person vom Gegenteil zu überzeugen. Nur dann kann es gewertet werden.
Ja. Der nächste Punkt sind Wahnvorstellungen. Das kenne ich noch aus meinem Psychiatrie-Einsatz, wo Menschen Dinge gesehen haben, die für unser Auge nicht existent waren, die aber diese Person so eingeschränkt haben. Sprich, ich musste als Pflegekraft da intervenieren, die Spinnen wegmachen, damit die Person dann wieder in sein Bett konnte. Ja. Solche Sachen sind damit gemeint.
Und das ist eben mit diesem Intervenieren gemeint. Ja. Das ist ein wunderbares Beispiel. Eben, wir können sie nicht sehen, aber wir räumen dann die Spinnen weg oder die Elefanten, die an der Wand langlaufen.
Ja. Ja, die fühlen sich teilweise bedroht, die kriegen das Zimmer nicht. Dann muss ich da die Gefahr ausräumen. Das ist ja wie bei kleinen Kindern, dieses Monster unterm Bett.
Ja, genau.
Dann geht man rein und spricht mit dem Monster oder verjagt das Monster und schon ist es sozusagen erledigt. Aber ich muss in dieses Zimmer rein und dieses Monster verjagen und somit interveniere ich.
Ja, ich habe das mal gehabt, dass mir eine Dame einen Zettel zuschob, auf dem dann stand, bewegen Sie sich nicht, das steht alles unter Strom. Mhm. Ja. Und erklärte mir noch, dass sie Angst hatte, abgehört zu werden. Ich habe dann auf den Zettel geschrieben, es ist kein Problem, ich habe den Strom gerade abgestellt und dann war sie beruhigt.
Ja.
So.
Ja.
Das sind so solche Fälle.
Ja.
Und jetzt haben wir eben einen, der jetzt kommen zwei Punkte, die sind ein sehr, sehr, sehr häufiges Streitthema. Der erste Punkt ist das Thema Ängste. Jeder hat in irgendeiner Form irgendwie Angst vor irgendetwas. Und es geht bei dem Thema Angst eben tatsächlich um das Gefühl der absoluten Bedrohung, das nicht aushalten können, mündend in schon fast Panikattacken.
Ja.
Und eine andere Person muss mich beruhigen, muss bei mir bleiben, meinetwegen auch neben einem sitzen, ein Händchen halten, wie auch immer. Nur zu sagen oder irgendwo ein Attest zu haben, wo draufsteht, ich habe Ängste, reicht nicht aus. Es geht nicht darum, in diesem Modul nur, dass es vorliegt. Wie gesagt, es geht darum, dass ein personeller Unterstützungsbedarf gegeben sein muss, damit es anerkannt wird.
Es ist auch beschrieben, also dass ein großer Leidensdruck bestehen muss. Zum Beispiel eine Angst vor Menschen, ich kann nicht rausgehen. Also schließe ich mich zu Hause ein und vernachlässige meine Versorgung, sprich das Einkaufen muss erledigt werden und so weiter.
Ja.
Also nicht die Angst selber muss behandelt werden, sondern meine Versorgung. Also aus dieser Angst muss was ableitbar sein. Erst dann kann diese Angst Berücksichtigung finden. Oder wenn Menschen Angst vor, gibt es ja verschiedenste
Angst zum Beispiel auch vergiftet zu werden, dann essen sie nicht.
Genau.
So.
Ja.
Ja, und das, da ist dann eben die Aufgabe der Pflegeperson, dafür zu sorgen, dass diese Person eben diese Angst genommen wird und das Essen zu sich genommen wird, weil das kann zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen, wenn ich die Nahrung verweige oder das Trinken nicht mehr trinke, weil ich sage, das ist vergiftet.
Ja. Also auch hier die Intervention einer personellen Unterstützung ist das A und O und nicht die Angst selber.
Ja.
Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspunkt.
Das ist jetzt würde ja irgendjemand sagen, warum lachen Sie denn? Aber
jeden Morgen.
An dem Punkt müssen wir lachen.
Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage. Könnte ich mir jeden zweiten Morgen dann entsprechend die Höchstpunktzahl geben? Aber hier geht es nicht darum, dass ich keine Lust habe, sondern bei depressiven Erkrankungen ist es sehr oft so, dass die Menschen aufgrund der Depression nicht aus dem Bett kommen.
Ja.
Sich körperlich vernachlässigen, also Körperhygiene, die Ernährung bis hin zu sozialen Kontakten und auch hier
Weinanfälle.
Ja, genau. Und auch hier, wenn da entsprechend interveniert werden muss, sprich Impulse gegeben werden muss und nicht so, ach komm, reiß dich zusammen, das geht schon wieder, darum geht's nicht. Also hier wirklich die professionelle Unterstützung, dann kann man entsprechend hier das Ganze berücksichtigen. Und du hattest es eingangs gesagt, wenn der Arzt das bestätigt, wenn das per Diagnose, am besten vom Neurologen, vielleicht sogar noch mit Medikamenten, dann kann man das hier entsprechend bewerten und später, spätestens bei einer Klage, dann eine entsprechende Berücksichtigung finden.
Also nur zu sagen, ich habe eine Depression oder bin antriebslos oder antriebsarm, reicht es nicht aus. Ja. Es muss sich ein Unterstützungsbedarf ergeben.
Genau.
Das ist ganz entscheidend.
Ja.
Wir haben als diesen Punkt, als vorletzten, sozial inadäquate Verhaltensweisen. Lege ich im Straßenverkehr regelmäßig? Kommt mir zum Vorschein. Das liegt aber an meinem Umfeld.
Oder auffälliges Einfordern von Aufmerksamkeit. Gibt es ja auch so ein bisschen Aufmerksamkeitsdefizite. Genau.
Also wir haben, also das sagt schon, dieses sozial inadäquate Verhaltensweisen. Also ich sag mal, alles, was den Gesellschaftsnormen widerstrebt.
Na, es gibt bei bestimmten Erkrankungen.
Entschuldigung, Distanzlosigkeit zum Beispiel.
So. Genau, wo kleine Kinder sich dann ständig sozusagen an Erwachsenen nähern und so weiter und so fort. Solche Sachen sind.
Und wenn man dann eben, also wenn die Person hinter einem quasi in einen hineinkriecht an der Warteschlange und die Pflegeperson muss dann die andere Person quasi, ich will jetzt mal sagen, daran hindern, dann ist ein Hilfebedarf gegeben. Ja. Nur das alleine Vorliegen, wir sagen es nochmal, reicht nicht aus.
Ja. Der letzte Punkt, sonstige pflegerelevante, inadäquate Handlungen.
Kot schmieren,
Sachen horten. Sachen horten. Das, was Richtung Messe geht, könnte man dann hier entsprechend wiederfinden.
Oder eben auch, wenn es jetzt zum Beispiel um, also ich lege den Verband zum Beispiel völlig falsch an. Oder ich mache Eisen und Föhn.
Ja.
Einer Wunde zum Beispiel. Also alles, was der Norm also der aktuellen Norm, sagen wir mal so, widerspricht.
Genau. Oder Nesteln an der Kleidung.
Nesteln an der Kleidung.
Ständige.
Genau. Und auch da, es muss eine Person intervenieren, regelmäßig.
Ja.
Und das versuchen abzustellen. Nur dann kann es gewertet werden. Also ihr seht, Modul 2 und 3, das einmal kognitiven Einschränkungen und die psychischen und die Verhaltensweisen. Das eine ist diese Fähigkeit überhaupt vorhanden, etwas zu tun oder nicht zu tun oder zu verstehen oder nicht zu verstehen? Und das andere Modul, wie zeigt sich das?
Wie oft zeigt sich das, genau.
Und wie zeigen sich die Krankheitsbilder? Und je nachdem, in welchem der beiden Module man dann mehr Punkte kriegt und dann mehr gewichtete Punkte, fließt dieses Modul dann ins Ergebnis mit ein. Ihr könnt das sehen, in dem Endergebnis, wenn ihr ein Gutachten zugeschickt bekommt, da ist hinten eine Tabelle drin. Mhm. Und in dieser Tabelle könnt ihr dann sehen, welches Modul wie viel gewichtete Punkte hat. Und dann ist bei dem einen 0 Punkte, oder manchmal auch, also wenn ihr das anerkannt ist, ansonsten stehen zweimal 0 Punkte da. Ansonsten hat man eben bei einem was zu stehen, bei dem anderen nicht, obwohl eben Punkte gewertet wurden. Deswegen nicht wundern.
Ja, und nicht ärgern. Wenn dann entweder oder bei dem einen keine Punkte sind, dann eher die Gewichtung dann dahin legen, wo die Punkte sind und da gegebenenfalls mehr rausholen.
Ja. In unserer nächsten Episode, in der 5. Folge zum Thema Pflegebegutachtung, gucken wir uns Modul 4 an. Und das Spannende am Modul 4 ist, da ist quasi fast alles drin, was im alten System das ganze Begutachtungsverfahren ausgemacht hat. Ihr werdet sehen, ihr werdet es sehr erstaunlich finden, warum dann zum Beispiel Essen und Trinken nur an dieser Stelle vorkommt und warum dann da so viel reingepackt wurde und auch manche Sachen rausgeflogen sind.
Genau, erklären wir euch.
In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Zuhören.
Bleibt schön gesund.
Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Bleibt schön sarkastisch.
Genau. Tschüss und Kuss, euer Fidibus.
Bis dann.
Tschüss.